ich habe es echt gut gemeint und dann ist es genau in die Hose gegangen. Ja, aber das sind so Sachen, ne, wo du einfach auch lernst und dankbar lernst. Das würde mir heute auch in meinem Mentoring-Programm, kann ich das genauso gut an die Leute weitergeben, wenn ich die Gefahr sehe, dass sie da auch auf so einem Trip sind.
Ich glaube, das ist auch für alle, die derzeit noch in Strukturen und so in Teams arbeiten, eine ganz wichtige Erkenntnis, dass man die Diversität der Teams einfach zu schätzen lernt. Und nicht, glaube ich, brauche mehr von meinen Gleichen sozusagen, weil ich das kenne, weil ich damit gut klarkomme. Ja? Und sondern du brauchst die Unterschiedlichkeit.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und erneut zurück zu unserer Folge mit Ingo und Jochen. Wir haben in der Vorwoche schon mit Ingo Schiller gesprochen. Er war lange Zeit, über 24 Jahre, Geschäftsführer bei Hertha BSC und mit Jochen Rotthaus, er verschiedene Stationen, unter anderem bei TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen, innehatte. Und mit beiden haben wir uns einmal in der letzten Woche schon deren bisherigen Stationen, Historie und die Entscheidungen, die sie da getroffen haben, angeschaut. Und wenn ihr das nochmal reinhören wollt, dann gerne in die Folge der Vorwoche nochmal reinklicken. Heute geht es nochmal um den kleinen Ausblick in die Zukunft. Wir wollen gucken, welche Entscheidungen waren denn maßgeblich, welche Entscheidungen würden Sie denn vielleicht treffen, wenn Sie denn einen ganz neuen Deal vor Augen hätten. Und das alles jetzt in dieser Folge. Hört gerne in den zweiten Teil. Viel Spaß dabei. Jetzt lass uns doch nochmal im nächsten Block weggehen, also weggehen ist gut, aber von den Fan-Themen, von den offensichtlichen sportlichen Themen hin zu Vermarktung. Ich fand das vorhin bei der Vorstellung von Ingo ganz spannend. Er hat da so nebenbei gesagt, oh, wir haben dann entschieden, Vertragsverhandlungen, dann mit Vermarkter ja oder nein, und dann haben wir das gemacht. Und da gibt es dann ja auch andere Modelle. Der Jochen hat dann bei der TSG das dann ja auf eigene Faust gemacht. Und diese Vermarktungssituation ist ja das, was auch uns im Podcast hier immer betrifft und dieses B2B-Business dahinter. Und lass uns das nochmal anschauen. Ingo, wie kam es denn damals zu der Entscheidung beziehungsweise zu diesem Weg, den ihr gegangen seid und ja auch die Hertha bis heute geht, mit dem Vermarktungspartner zu arbeiten und da sozusagen die, ja, jetzt merkt man ja in vielen Clubs, das sind ja neben den TV-Geldern die mit unter größten Einnahmen, dann auch durch einen Partner vermarkten zu lassen. Vielleicht kannst du den Prozess damals, weil das ist ja jetzt schon eine ganze Zeit lang her, vielleicht kannst du das nochmal kurz beschreiben, wie das damals war.
Ja, ich kenne beide Modelle, kennen beide Welten. Wir haben in Gladbach auch bis heute ist ja Einzel- oder Eigenvermarktung. In Berlin habe ich den Erstvertrag geerbt. War einfach so. Die haben seit 94 schon die Gesamtvermarktung, war, glaube ich, der erste Club, den die UFA unter Vertrag genommen hat. Und da ging es um eine Verlängerung oder nicht. Also da reden wir über 99. War die Zeit, wo halt auch wieder so eine Boom-Phase war. Ja. Wir haben Champions League gespielt als Hertha. Und also schon Themen, wo du sagst, wo geht die Reise hin? Und da haben wir verschiedene Modelle geprüft, bis auch zu einem Anteilsverkauf an UFA mit einer Rückkaufsoption, was damals dann nicht zustande gekommen ist. Zu einem Preis, den man sich heute nicht mehr vorstellen könnte, aber also ganz spannende Modelle. Und dann ging es für uns darum, wir mussten die Konditionen anpassen. Die waren nicht mehr zeitgemäß. Die haben auch die sportliche und wirtschaftliche Entwicklung von Hertha BSC und hätten sie so beeinträchtigt, dass das halt auch langfristig nicht im Interesse der UFA oder heute Sport 5 gewesen wäre. Und dadurch sind wir dann zu einer Lösung gekommen. Grundsätzlich ist das immer eine Make-or-Buy-Entscheidung. Und wenn man die Liga sich betrachtet, sind ja auch beide Wege im Moment raus aus der Fremdvermarktung, rein in die Fremdvermarktung. Es gibt ja ein paar prominente Beispiele, die beide Richtungen gerade in den letzten 2 Jahren auch beschritten haben. Also es gibt da kein richtig oder falsch. Ich glaube, du musst für dich auch wieder den Weg finden. Ich behaupte mal den regionalen Verkauf, das kann jeder. Das kannst du mit dem eigenen Team machen oder ob das eine Visitenkarte von Sport 5 oder jemand anders hat, das ist fast nicht entscheidend. Sondern entscheidend ist, wie kriegst du ein Netzwerk wirklich aktiviert für deine Bedürfnisse und hast so eine Priorität dann auch, wenn es dann darum geht. Weil die Themen, wenn mehrere Trikots zu Beginn einer Spielzeit nicht vermarktet sind, wissen wir alle, dann rotiert in Hamburg dann sozusagen das Vertriebsteam oder alle, die ganze Organisation, weil das, also ich kenne es selber, ja, aus Kundensicht sozusagen, also als wie heißt Rechteinhaber, wie es so schön heißt. Und ich weiß natürlich dann auch, welcher Druck von uns ausgeübt wird, von der Öffentlichkeit und auch der interne Druck. Also die Themen sind dann gleich, aber zum Beispiel Hyundai haben wir damals als Ärmelpartner für einen hervorragenden Vertrag, wirklich außergewöhnlich groß, ja, in einem paneuropäischen Konzept, was Sport 5 halt, hat 4 Hauptstädte denen präsentiert. Ihr geht jetzt nach Rom, London, Madrid und Berlin. Da wären wir ohne Sport 5 nicht mal über die Türhausschwelle wahrscheinlich oder Outhausschwelle gekommen. Ja? Und so Themen sind dann halt, musst du in die Abwägung mit einbeziehen. Und letztendlich, solche Entscheidungen trifft ja nicht Excel, sondern es treffen Menschen. Also hast du Vertrauen, dass das dann in Zukunft auch so gelebt wird, wie es dir präsentiert und gepitcht wird.
Und lass mich das noch eben kurz ergänzen. Du hast ja dann in deiner Zeit ein paar Mal verlängert.
Ja, unter unterschiedlichen Vorzeichen. Zum Beispiel bei Einstieg KKA gab es noch eine Beteiligung an TV-Erlösen, die haben wir damit zurückkaufen können. Das war dann verbunden mit einer Verlängerung. Wir haben vorher auch schon mal verlängert. Wir hatten aber eh schon einen langlaufenden Vertrag 1994, der also ins aktuelle Jahrtausend lang ging.
Und ohne das jetzt zu spitz zu meinen, aber die Frage sei erlaubt, hast du als Herr der Zahlen nicht mal mit dem Taschenrechner auf der anderen Seite des Blatt Papiers gerechnet und gedacht, boah, also für das Geld kriegen wir auch einen ganz guten eigenen Vertriebsleiter hin, hole ich mir den Jochen von der TSG in mein Team, ja, und dann machen wir da Attacke.
Ja, wir haben immer Vergleichsrechnungen gemacht. Das musst du ja machen bei Make-or-Buy-Entscheidungen. Ja? Aber du kannst halt die Faktoren nicht, du kannst nicht nur sagen, wir machen dann denselben Umsatz. Das wäre, finde ich, ein bisschen naiv, ja, wenn du solche, außer es gibt diese Effekte nicht, dann darfst du es, finde ich, aber auch nicht machen als Club. Wenn du sagst, ich kriege das mit Jochen oder einem anderen Vertrieb, einer eigenen Vertriebsstruktur ähnlich hin, natürlich ist dann Overhead mit dabei und auch eine Gewinnmarge. Sonst funktioniert das oder würde das Geschäftsmodell von Sport 5 ja auch nicht funktionieren, oder von allen anderen Vermarktern. Aber ist dieses Delta halt gerechtfertigt oder nicht? Und früher gab es halt noch die Bankfunktion, die Vermarkter. Ja, das ist heute ja so gut wie weg vom Markt oder in viel geringerem Ausmaß. In Klammern, das haben die Caterer jetzt übernommen. Wenn ich höre, was da für Ausschreibungssummen über den Tisch gehen, das hätte ich mir damals gewünscht. Ja, aber im Ernst, also diese Bankfunktion hat natürlich als auch die Finanzierungskraft der Clubs noch nicht so, also die Fremd- und Eigenmittelfinanzierungskraft gegeben war das eine der großen Geldquellen, wenn du halt in unter Druck warst, wenn die Lizenzierung anstand. Ja, ich behaupte mal, ohne Sport 5 würden viele Clubs, die heute im bezahlten Fußball sind, nicht mehr dort sein.
Diese Entwicklung hat ja auch, also was du sagst, die ausbleibende Bank, der Bankersatz oder Kreditgeberersatz mit den extrem steigenden TV-Geldern zu tun. Die Relevanz einer Signing-Fee, sag ich mal, ist nicht mehr so groß wie jetzt mit den neuen TV-Verträgen, ja, die ja ständig dann auch zweistellige Millionenbeträge und mehr in die Clubkassen spülen. Aber Jochen, du hast die andere.
Die gestiegen sind.
Ja, ja, stimmt. Also darüber reden wir in einer anderen Podcast-Folge mal, wie das ausgeht. Jochen, du hast beide Varianten ja kennengelernt, beziehungsweise dann auch wahrscheinlich auch mitverantwortet. Ich weiß nicht, ob du in Leverkusen verlängert hast selber, aber vielleicht magst du uns das einmal aufklären. Wie waren da deine Überlegungen? Auch die TSG als neuer Player auf dem Markt hätte sich ja sagen können, hier in unserer Region, die 700 haben wir echt schon abgefrühstückt. Wir brauchen jemanden, der deutschlandweit Attacke macht. Und das können wir hier aus Sinsheim nicht. Also wie ist da eure Entscheidung oder warum ist sie damals so gefallen, wie sie getroffen wurde?
Ja, also ist genau das Gegenteil. Also ich bin ja vor allem in Stuttgart schon, gab es Versuche der Kollegen aus Hamburg, hochgeschätzten Kollegen, eben Angebote zu unterbreiten, und ich war selber an Terminen dabei, wo ich natürlich unterm Tisch die Faust gemacht habe, ja, weil ich ein überzeugter Eigenvermarkter bin, ja, oder gewesen bin, aber vielleicht liegt da 70% meines Herzens noch. Und ich bin eben in Stuttgart mit einem relativ überschaubaren Team, in Hoffenheim noch überschaubarer, aber auch zu sehr großen Zahlen in Anführungszeichen gekommen. Vielleicht war es auch nochmal eine andere Zeit. Das Thema Hyundai ist ein super Beispiel vom Ingo. Das ist natürlich, da ist Sport 5 unschlagbar, würde ich sagen. Das hätte ich auch nicht hinbekommen. War natürlich mit einer gewissen Einbildung, ja, als Ruhrpottler, habe ich schon damals den Mund vollgenommen und habe eigentlich auch immer geliefert. Und aus dieser Zeit und auch dieser Lust und dieser Art, selber zu vermarkten, alles in-house zu haben, ja, 100% des Tafelsilber im Keller zu wissen, mit eigenen Leuten, mit den Sponsoren alles zu besprechen, das war damals so, davon bin ich getrieben worden. Und ich habe natürlich in Leverkusen, wie Ingo auch, einen langjährigen Vertrag übernommen mit Sport 5, habe die Kollegen schätzen gelernt und auch da haben wir dann Make-or-Buy-Analyse gemacht und einen Make-or-Buy-Prozess in Gang gesetzt, um einfach zu gucken, können wir das selber oder können wir es nicht selber. Und ich will gar nicht so sagen, dass es eine Frage ist, ja oder nein. Also ob wir es selber können oder nicht. Ich glaube, du kriegst es hin. Ich war damals überzeugt, dass ich es auch mit meinem Naturell, mit meiner Fähigkeit zu verkaufen, dafür ein Team zusammenzustellen, da bin ich immer schon überzeugt, dass es mir gelingt. Also weil ich diese Stärken habe, wie gesagt, bei anderen Schwächen, ja, nicht falsch verstehen. Aber das hat mich ja immer ausgemacht und da habe ich immer große Lust zu gehabt. Deswegen haben uns aber damals auch mit den Kollegen von Sport 5 auf eine Verlängerung und auch Leverkusen, der neue CEO, Fernando Caro, auf eine Verlängerung geeinigt. Und Jan Reif, der Kollege, der das verantwortet, macht einen sensationellen Job. Und der Erfolg gibt auch Leverkusen recht. Die Konditionen sind, ohne dass ich da was verrate, glaube ich, sehr fair, ja, für beide Seiten. Da profitieren beide Seiten von. Der sportliche Erfolg war zu meiner Zeit ja nicht vorhanden. Deswegen haben wir uns da auch nicht leicht getan, ja, und in Hoffenheim war es auch schon so, dass ich einfach aufgrund meines Netzwerkes schon die Adressen der auch Big Player hatte, ja, und das war auch damals mein Glaube, ich will nicht sagen ihr Glaube, aber mein Glaube, dass ich 80% der Entscheider, die Sport 5 haben, auch kenne, durch mein verschiedenes Netzwerk, ja, auch privates Netzwerk, und das hat eigentlich immer gut funktioniert. Ich habe bis heute Rekordzahlen, ich glaube immer noch, kein Nachfolger hat die gebrochen, die steht immer noch da. Aber es gibt einfach auch Umstände, die es richtig machen und auch mein alter Verein Stuttgart und auch Schalke. Ich hätte nie gedacht, dass es mal zu einer Zusammenarbeit mit den Kollegen kommt. Und ich glaube, dass das zum Beispiel auch auf Schalke absolut Sinn macht, da das große Netzwerk, die Vertriebskompetenz, Expertise der Kollegen von Sport 5 zu nutzen. So wie Schalke aufgestellt war und auch jetzt ist, macht es super Sinn. Unsere Zeit war eine andere, unser Team war ein anderes und deswegen, richtig, was Ingo sagt, ist es eine Einzelfallentscheidung und die Frankfurter Kollegen sind damals rausgegangen.
Dortmund hat verlängert, was mich sehr
überrascht. Dortmund hat verlängert, Carsten Kramer und so weiter, der ist ein kluger
Mann. Der weiß ja auch, was er
der macht. Der weiß als allerbester mit, so ein langer, erfahrener Manager, der weiß genau, was er tut. Also und die anderen auch, also auch Eintracht Frankfurt mit meinem alten Mitarbeiter Lemle. Genau. Die können das gut selber machen, das sind Top-Leute. Also das muss man früher war ich ein Hardliner, sagt nie, nur über meine Leiche. Ja, ich war auch immer so sauer, dass die diese ganzen Blumen abbekommen haben, Sonnenschein, alles, was Sport 5 gemacht hat, wurde in gewissen Magazinen gehypt und ich stand da alleine mit meinem Köfferchen und habe Klinken geputzt und sagte, ja, aber wir machen doch auch einen guten Job. Das war so eine verletzte Eitelkeit, aber heute würde ich, wie Ingo, sagen, es ist eine Einzelfallentscheidung, es kann Sinn machen, es kann auch nicht Sinn machen. Ich war auch immer in Clubs, die keine Signing-Fee benötigten. Also die Liquidität war gegeben und da war kein Bedarf, sodass wir diese Banknummer, die elementar wichtig für manche Clubs gewesen sind, ohne die, vollkommen richtig, was Ingo Schiller sagt, wären die auch nicht mehr vorhanden. Also hat alles Vor- und Nachteile. Und ich hatte eine Zeit, wo ich beides abschätzen gelernt und auch ausleben dürfen.
Jetzt habt ihr ja in der Vermarktung, egal in welchen Rollen und mit welchen vertraglichen Konstellationen, zweifelsohne wahnsinnig viel Aufs und Abs und Bewegungen. Dann kam mal Hyundai, fehlte mal der Trikotsponsor, dann musste man da lange suchen und dann gab es mal wieder eine Euphoriephase und dann aber auch wieder, war Hospi mal in Frage gestellt, kurz nach HWM kamen ganz viele kritische Fragen dazu und dann gab es aber wieder so einen Boom. Also ihr habt eine ganze Menge miterlebt. Was sind jetzt die aktuellen Herausforderungen, die vor denen die Bundesliga steht, vor denen der Sport in der Vermarktung steht? Wie seht ihr das? Also gibt es da Tendenzen, wo ihr sagt, boah, da bin ich froh, dass ich raus bin? Gibt es da Sachen, wo ihr sagt, Mensch, da hätte ich eine Lösung, ruf mal jemand an bei mir? Also was sind so die aktuellen Herausforderungen, vor denen die B2B, vor denen die Vermarktung, das Sponsoring im Sport, im Fußball stehen? Jetzt bin ich gespannt, wer anfangen
zu beginnen.
Ja, gerne. Also weil ich bin ja immer noch so ein bisschen aktiv. Ich will dir sagen, auch so was stille Mandate sozusagen, wo ich unterstützen könnte, auch Trikot und so weiter, wo ich zumindest da auch mitmischen dürfte, ja, wenn ich was Gescheites hätte. Und ich erlebe das auch mit anderen Sportarten, wo ich ein bisschen unterwegs bin. Wir leben natürlich auch in einer Zeit, ja, wo ich ganz ehrlich bin, boah, das ist auch nicht einfach. Also rein dieses emotionale Entscheidungsumfeld. Ich will nicht sagen, wir haben Kriege, wir haben Krisen, wir haben Inflation, wir haben ein politisches schwieriges Umfeld. Alles das zusammen macht es ja nicht leichter, dass ein Unternehmen sagt, komm, ich mache mal pro Jahr 5 Millionen plus X und das über 3 Jahre. Ja, das ist Geld, was wir wieder zurückbekommen durch eine Sichtbarkeit in der Fußball-Bundesliga bei einem Club. Ich glaube, dass das auch jetzt gerade ein Umfeld ist, wo es nicht einfach ist zu akquirieren. Und ich bedauere natürlich seit über 20 Jahren, dass es uns auch nicht über die Fläche gelingt, auch Top-Marken mal zu holen. Das ist ja, was mich immer so umgetrieben hat. Warum gibt es so wenig dieser Top-Marken, die natürlich das vielleicht auch nicht brauchen, aber ja, das hat mich immer umgetrieben. Also wie kann man da, sag mal, einen anderen Modus finden, an andere Plattformen Gedanken finden, eine Incentivierung finden? Warum geht nicht Samsung auf die Brust? Warum geht nicht Nivea for Men auf die Brust? Warum machen nicht die klassischen Top-Marken, was jetzt zum Beispiel auch bei der Euro rausgekommen ist, wo die Leute sich gefragt haben, wer ist da auf der Bande? Ja, wo sind die Big Spender? Wo sind die Brands? Warum stehen da Unternehmen drauf aus der Kryptowelt, aus der asiatischen Welt? Also nicht, das meine ich nicht negativ, aber wo sind da die guten alten XY? Und das hat mich ja immer umgetrieben. Und wenn du heute mal dir alle Trikots schaust, deswegen, ich bin zum Beispiel total voll des Lobes, dass Stuttgart und LBBW zusammengehen. Zwei starke Marken, klassische starke Marken, die das auch in der Aktivierung richtig super spielen können. Für das Unternehmen, für die Stadt, für die Region. Nichts gegen Wettanbieter, aber da bin ich froh, dass die LBBW jetzt den Vertrag unterzeichnet hat und gesagt, ja, wir wollen mit dem VfB zusammengehen. Sowas finde ich super. Hertha hatte immer tolle, HSV hat immer tolle Partner gehabt. Aber hat sich auch verändert, ne?
Ja, ja. Also ich finde, das eine sind die Rahmenbedingungen, die du gerade zu Recht angesprochen hast, auch die Unsicherheit.
Ja, genau.
Die ist ja greifbar für uns alle. Ja. Und das andere ist einfach das Thema, dass Marketingentscheidungen viel datengetriebener getroffen werden als in der Vergangenheit. Ja, das ist halt nicht mehr Chairman's Wife Entscheidung. Genau. Oder ich habe so in Gladbach war das noch extremer, weil die waren ja in der Zeit groß. Wo sind sie groß geworden, wo die Leute dann in Entscheidungspositionen kamen. Ja, also, und da sind einfach Entscheidungen getroffen worden, weil die Menschen Gladbach-Fans waren. Da ging es auch um Kommunikationsinteresse, aber die hätten das halt nie in Düsseldorf oder Köln gemacht. Über ihre Leiche nicht wahrscheinlich. Ja, und diese Entscheidungswege sind ja auch völlig andere geworden. Und da hat das Sportsponsoring und das Fußballsponsoring nicht die besten Argumente datengetrieben. Also wenn es um Markenbekanntheitsaufbau geht, klar, ist immer noch für mich einer der günstigsten Wege. Auch Bandenwerbung, alles erwiesen. Aber wenn du wirklich über diese Soft-Faktoren sprichst und über das, was wir auch immer, ich sage das jetzt mal ganz bewusst, verkauft haben, dass wir gesagt haben, so Plattform und zahlt ein. Und du hast eine Zeit lang hast du mit Arbeitgeberbranding noch viel Employer Branding, noch einiges bewegen können. Die Bahn zum Beispiel ist lange auch dabei geblieben, weil sie halt so viel Personal gesucht hat. Ja. Und da muss sich der Fußball, sage ich jetzt mal spezifisch, anpassen. Wir müssen halt als Branche dann sehen, was können wir für Antworten liefern. Weil sonst bist du in den Leuten, die halt jetzt kurz mal einen Bekanntheitsschub haben wollen. Aber natürlich habe auch ich davon geträumt, dass Apple irgendwann mal auf der Brust ist oder in anderen Brands. Also das ist mehr wäre nicht gegangen im Leben, finde ich. Ja? Also Zumal der Marketingchef da auch noch mein Namensvetter ist bei Apple.
Okay, das könnte es auch sein, dass der Fußball als solcher sich nochmal mit ein bisschen Obacht bewegen muss. Also viele Sportarten buhlen natürlich um die Aufmerksamkeit. Der Fußball scheint irgendwie davongezogen. Und gleichzeitig haben so gerade so diesen Sommer Olympische Spiele wieder gezeigt, wie faszinierend auch andere Sportarten sein können. Oder macht der Fußball vielleicht sogar selber sich Konkurrenz? Schaut euch die Baller League, die Icon League und demnächst auch möglicherweise noch die Kings League an und was da im Fußballumfeld passiert. Wie seht ihr diese Bewegungen und was kann, wovor muss möglicherweise der Fußball sich so ein bisschen Obacht geben? Bewaffnen, vorsorgen?
Also für mich geht es primär um die mediale Aufbereitung des Fußballs. Nicht um den Fußball selber dürfen wir nicht verändern. Das glaube ich, die Leute kommen auch wegen des Fußballs und weil es halt langweilig ist und trotzdem eine Sekunde halt ein ganzes Spiel entscheiden kann. Ich sehe große Konkurrenz im Thema NFL. Ich glaube, dass da auch, dass wir als Fußball denen so die Tür geöffnet haben, als Stadionbetreiber oder Liga, das hinterfrage ich sehr, weil ich halte die für einfach unter mehreren Aspekten aufgrund ihrer Power, auf ihre Konsequenz, ihrer Medienmacht für sehr, sehr gefährlich. Ich glaube nicht, dass diese anderen Sportler, die jetzt bei alle 4 Jahre mal bei Olympia in den Blickpunkt kommen und auch mich fasziniert haben. Ich fand es fantastische Sommerspiele in Paris, hat für mich so viel Freude gemacht, dass ich auf jeden Fall eine Bewerbung Berlin zu unterstützen werde mit allem, was ich habe und kann. Aber das nur als Side Note. Der Fußball selber muss schon gucken, was sich an Konkurrenz, Ballers League und Kings League oder Icon League, das sind andere Formate, die ja trotzdem immer noch Fußball darstellen. Aber die reine, das Thema Bundesliga und auch diese jetzt nochmal aufgeblähte Champions League, da geht es eher um Formate und um Medienaufbereitung in meiner Wahrnehmung.
Naja, ich glaube auch, also ich war bei der Baller League, ich habe mir das mal angeschaut. Ja, das ist natürlich auch eine andere Zielgruppe, diese Web 3.0-Menschen, wie ich sie immer nenne. Und also das ist schon faszinierend, ja, was die da teilweise an Streaming-Zuschauer oder an Potenzial haben, die da, ich meine, eine Stunde oder so ein Spiel anschauen. Das sind ja schon mal Zahlen, ja, die beeindrucken schon. Dann war ich gestern wieder beim Spiel und dann schaue ich ja selber sehr viel Fußball, ja, also DAZN und Sky von Freitags bis Sonntags. Ich schaue wirklich 95% aller Spiele in der Saison mit einer großen Freude und möchte es auch nicht missen und denke auch immer dann diese Faszination, wenn so ein Topspiel jetzt nächste Woche ist, Bayern-Leverkusen, da freue ich mich jetzt schon drauf, oder wenn Dortmund gegen was weiß ich spielt. Also die großen Spiele, aber ich schaue auch Pauli gegen Leipzig gestern, leider 0-0. Aber ja, mich fasziniert das nach wie vor. Und die Zuschauer, wie gestern ausverkauft sozusagen im Heimbereich, sagen die ja immer, die Wolfsburger haben nicht so viel mitgebracht. Aber alle Menschen, und das ist ja tolles Wetter, diese Faszination ist ja, finde ich, unschlagbar nach wie vor. Und ich habe ja auch von der DFL, von unseren beiden Geschäftsführer Freunden sozusagen gelesen, dass die Zahlen auch wieder stark nach oben gegangen sind oder zumindest nicht so abgefallen sind, wenn ich richtig informiert bin. Das wisst ihr vielleicht besser als ich. Ich glaube nur, dass wir, ja, Format weiß ich nicht, dass wir schon nochmal nicht vergessen dürfen, die Zielgruppe, was die so will. Ja, also ich bin ja so ein Dinosaurier. Ja, ich bin über 50. Ich gucke mir diese Konferenz an. Ich schreibe keine Leserbriefe, weil ich irgendwie ein Tool noch haben möchte. Aber die jungen Menschen, die ja alle nur noch die Highlights sich anschauen. Wer schaut 90 Minuten Spiele an? Ich habe Freunde, die haben in Bayern Top, also Sitze für 2 Buben, die sind 16 und 17. Der Vater kriegt die nicht mehr mit. Die gehen, sagt Papa, nein. Er hat viel Geld dafür ausgegeben seit Jahren. Als sie 12 waren, sind die mitgegangen, haben da ihre Pommes gegessen und so weiter. Aber heute gehen die nicht mehr mit. Die gucken sich das dann irgendwie die 7 Minuten an. Mittlerweile vielleicht nur noch die Tore. Und das ist auch eine Frage, wer schaut sich das? Also wie ist da die Zukunft? Wer guckt linear Fußball in den nächsten Zeit? Und was machen wir mit
dem? Das wird die große Herausforderung.
Ja, und wie kriegen wir die zurück? Wie wollen wir digitaler werden? Also wie können wir da einfach Tools machen, die halt einfach spannend sind? Ja, ich bin nicht der Meinung, dass wir an das Format nicht ran können, an den Modus nicht ran können. Ich finde nach wie vor spannend so Ideen, dass du den 4. Champions League Platz oder Platz irgendwie in einem so einem Shootout machen kannst, ja, in so einem
Playoff, meinst du?
Playoff ja. Machen kannst, ja, und auch so, dass du die wichtigsten Plätze vielleicht doch nochmal anders erspielst, um einfach diese diese Stimmung und diese Relevanz, ja, irgendwie zu erhöhen. Ich finde das schon spannend. Jetzt ist ja dank Leverkusen, merkst du ja, wie das alles attraktiver wird. Ich finde auch diesen Champions-League-Modus, dass die ersten Achter auch dann spielfrei haben und dann freilos haben, glaube ich, ne, wenn die dann die nächsten Runden so. Also diese Attraktivität zu gewinnen zu müssen, nicht zu wollen, sondern auch zu müssen, weil du dann
viel mehr Geld... K.O.-Spieler, das ist immer das Salz in der Suppe, ne?
Ja, wenn du da so mal so, ne, auch den dritten Aufstiegsplatz in die Bundesliga, den spielst du halt in einem Playoff aus, dass es nicht mehr egal ist, ob du Siebter oder Achter wirst, sondern wenn du nicht Siebter wirst, ist halt vorbei. Also das führt jetzt zu weit, aber es gibt ja da auch Leute, die sich damit beschäftigen. Also ich finde, das ist eine starke Herausforderung. Ich bin nach wie vor, Fußball ist das Maß aller Dinge. Die Stadien sind mehr oder weniger voll. Ich war 3-4 Mal bei Schalke 04, da sind 64.000 Menschen Samstag für Samstag für Samstag für Samstag. Wenn du nach Köln gehst, Rot-Weiß Essen gehst, du kriegst keine Karte. Also, das ist schon ein Phänomen. Es wird da einfach nicht weniger.
Ja. Jetzt haben wir einen großen Rundumblick schon gemacht über die bisherigen Stationen und so ein paar Learnings und das Sportbusiness im Allgemeinen, sag mal. Wenn ihr so zurückblickt, was war denn in eurer bisherigen beruflichen Zeit so der größte Fail? Also was könnt ihr einen Fehler teilen, wo ihr sagt, da habe ich echt daneben gelegen und das war auch nicht clever und das würde ich gerne mit der Community hier teilen, damit die nicht auch in die gleiche Falle tappt. Also denkt mal einmal in die Entscheidung, die ihr getroffen habt oder die Begegnung, die ihr vielleicht nicht richtig interpretiert habt oder was auch immer.
Ja, manchmal ist ja der größte Erfolg vielleicht auch der größte Fail, ne? Also das ist bei Hertha und mir ist das schon die Partnerschaft mit der Tenor-Gruppe und dieser enorme Kapitalzufluss, der, sag ich mal, da mir und uns gelungen ist, aber leider nicht den Output hatte, den wir uns alle davon versprochen haben. Das ist eindeutig so und hat auch Gründe, die kenne ich auch heute. Also in der Grundstruktur, in der Anbahnung, in nicht ausreichenden Übereinstimmungen sozusagen und Kommunikation der gegenseitigen Erwartung. Und also es ist jetzt ein Aspekt, ja, aber für mich ein zentraler. Kommunikation ist, glaube ich, immer ein zentrales Thema, wenn irgendwas schiefläuft. Und das ist etwas, was mich auch richtig sozusagen in den letzten Jahren, dann den aktiven Jahren bei Hertha natürlich sehr beschäftigt hat.
Gab das für dich da aus eigener Reflexion oder hast du auch viel externe Kritik oder Fragestellungen entgegengebracht bekommen?
Nein, es ist eigene Reflexion, aber vor allem die Ergebnisse, ne? Also wir haben ja in jedem Jahr gegen den Abstieg gespielt, was ja eigentlich verrückt ist, wenn du vorher warst du so zwischen 6 und 9, wir waren zweimal vorher auch international qualifiziert in den Jahren zuvor und dann kommt dieses Geld und du denkst, das ist ja eigentlich der letzte Baustein, der dir fehlt, ja, um das Delta zumindest kleiner zu machen und in die Top 6 halt nachhaltig einzurücken und dann passiert das Gegenteil und nicht nur einmal, es passiert zweimal, es passiert dreimal, es passiert viermal, ja, und das ist dann schon sehr frustrierend. Und dann hinterfragst du dich natürlich, was sind deine eigenen. Also das sollte jeder zumindest machen. Was sind deine Anteile da dran? Ja, was hätte man anders machen können und müssen, um das zu einer erfolgreichen Partnerschaft zu bringen? Oder zumindest erfolgreich her.
Ja, spannend. Die ganze Geschichte darum bestimmt auch nochmal ein längeres Gespräch.
Eigener Podcast.
Schön, dass du das einmal mit uns teilst. Jochen, was fällt dir da ein, wenn es um Fail, um Fehler, um deine Einschätzung da geht?
Ja, ich würde sagen, es ist nicht irgendwie ein Thema, wo ich sage, Gott, da habe ich was unterschrieben und dann ist es in die Hose gegangen und dann, ich weiß ganz sicher, dass so in dieser Phase des Adrenalins, auch des großen Erfolges, ja, also jetzt bei meiner Persönlichkeitsstruktur, ich bin ja kein House of Cards, ich bin ja, sag mal, so ein offener Typ, bei mir weißt du eigentlich immer, wo du dran bist, ich kann ja nicht dieses Schach spielen. Und das zeigt aber natürlich auch, manchmal ist es so diese Grenze zwischen zu viel Druck für andere Leute und zu viel Stolz auf das, was man erreicht hat, das kann man auch anders auslegen. Und ich glaube, was ich ab und zu schon unterschätzt habe, die Mentalität der anderen Menschen, weil ich so viel nach vorne geschaut, habe viel auf mein Team geschaut, dass es so gut geht, aber so alle dazu mitnehmen und alle, sag mal, oder andersrum auch so die Schwächen von anderen zuzulassen und die sich mehr darum zu kümmern. Also ich glaube, das ist jetzt nicht um die Ohren geflogen, aber das waren schon Punkte, wo ich im Nachhinein sage, das würde ich definitiv anders machen. Da haben wir, das war zu viel Pace, das war zu, nicht oberflächlich, aber das war zu stark getrieben, zu pushy, ja, und das ist auch so eine, ja, Naivität, weil ich eigentlich auch immer dachte, immer höher, immer weiter, das wollen sie alle, das fanden auch immer alle gut, bis dann aber irgendwelche Leute auch mal nicht mitkommen und mal innehalten mussten. Und dieses Innehalten habe ich vielleicht auch falsch oder falsch interpretiert, eher als Schwäche statt als gib mir mal eine Pause und dieses Verständnis. Ich glaube, das ist so, wenn du so voller Adrenalin in den Projekten drin bist als junger Mensch, da dann irgendwie zu bremsen und die Ruhe und die Muße wieder. Ich glaube, das hätte Ingo viel besser, kann Ingo viel besser. Bei meiner Art hätte ich das manchmal so gebraucht. Und das habe ich mir aber auch dann zu Herzen genommen, das habe ich wieder gespiegelt bekommen. Und das Schöne ist, dass ich da total viel gelernt habe, raus aus diesen Stationen. Und im Großen und Ganzen muss ich sagen, klingt das jetzt komisch, aber ist es immer gut gegangen. Ja, das sind so nicht Kleinigkeiten, aber das ist jetzt auf jeden Fall, also war nicht dominierend, sondern dominierend war immer noch der Erfolg und die schöne Zeit mit den Kolleginnen und Kollegen und die Projekte. Ja, aber das sind auf jeden Fall Fails, so wo man sagt, die nehme ich in die nächste Station definitiv mit. Auch dieses innenpolitische Sender-Empfänger, ja, also das muss ich optimieren, da muss ich besser werden, da muss ich anders werden. Ja, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht und das ist bei mir halt auch schon ein paar Mal so passiert. Ja, ich habe es echt gut gemeint und dann ist es genau in die Hose gegangen, wo ich auch total traurig drüber war. Ich bin ja sensibler Typ, ja, aber ja, aber das sind so Sachen, ne, wo du einfach auch lernst und dankbar lernst. Das würde mir heute auch in meinem Mentoring-Programm, kann ich das genauso gut an die Leute weitergeben, wenn ich die Gefahr sehe, dass sie da auch auf so einem Trip sind.
Ich glaube, das ist auch für alle, die derzeit noch in Strukturen und so in Teams arbeiten, ein ganz wichtiger Erkenntnis, dass man die Diversität der Teams einfach zu schätzen lernt und nicht glaubt, ich brauche mehr von meinen Gleichen sozusagen, weil ich das kenne, weil ich damit gut klarkomme, ja, und sondern du brauchst die Unterschiedlichkeit und das musste ich auch erst lernen, das halt wirklich von innen heraus wertzuschätzen und das merken die Menschen dann auch, ob sie wirklich wertgeschätzt werden und letztendlich geht es uns darum, wir wollen alle gesehen werden und wertgeschätzt werden, weil keiner hat Lust irgendwie links liegen gelassen werden und runtergemacht, ja, egal ob das durch Worte, Gesten oder Nicht-Kommunikation ist. Ja. Und letztendlich zeichnet das für mich auch Führung aus, den Menschen da immer abzuholen, wo er gerade in dem Moment steht, also es zu versuchen, das gelingt nicht immer, aber das immer zu versuchen und dann halt auch Input zu geben, der für die Situation und die Person passt. Das ist das Thema situatives Führen, aber halt auch personenspezifisches Führen.
Wertgeschätzt habe ich die immer. Also das ist schon,
ja, das auch bei mir aus. Wollte ich auch nicht genau, in Abrede stellen.
Nein. Aber richtig, was du sagst, also wertgeschätzt und so weiter, aber dieses auszudrücken, dieses zu kommunikativ rüberzubringen, den Leuten das zeigen in dieser Geschwindigkeit eines Projektes, ja, also wo du das.
Ja, wo man gedanklich auch schon wieder beim übernächsten Schritt ist.
Also ja, ich habe immer gedacht, ich hätte es getan, ich sage, aber ich habe dich doch gern, also du bist doch bei mir, hast einen festen Platz. Wo die Leute dann sagen, ja, ich möchte gerne gehen oder so, weil ich fühle mich hier und bei mir brachen da immer so Welten zusammen, weil ich sage, aber das gibt's doch gar nicht. Wieso denkt der komplett anders, als ich fühle? Aber das, was Ingo sagt, ist eben auch dann nochmal eine Fähigkeit, eben da nochmal innezuhalten und die mitzunehmen. Ja, also muss man auch lernen und genau richtig, was Ingo sagt, ja.
Wir haben jetzt ja ein bisschen zurückgeblickt, also ein bisschen ist gut. Das war ein ordentlicher Ritt durch eure Geschichte, eure Vergangenheit, aber auch viele Stationen und Erlebnisse. Wir haben uns das ein bisschen angeguckt, wie ist die Vermarktungssituation heute und vielleicht auch morgen. Jetzt wollen wir noch einmal gucken. Ingo, ich hatte dich ja vorgestellt als Gründer und selbstständiger Geschäftsführer der Schiller BBV GmbH. Das ist jetzt kein neuer Fußball-Bundesligist, der on the stretch entstehen wird, sondern, und da magst du uns vielleicht aufklären, was ist jetzt deine neue Rolle? Rolle? Was hast du jetzt mit dieser Gründung, mit dieser GmbH oder in dem Fall mit deiner neuen Positionierung? Was siehst du davor? Was ist, wann ruft man dich jetzt an?
Ja, also die GmbH bzw. ein Vorgänger gibt es schon lange, die gibt es fast 10 Jahre. Und mit dieser GmbH, mit meiner Frau und mir, haben wir uns an Startups beteiligt. Das ist schon immer etwas, was ich auch in Abstimmung mit Hertha BSC nebenher gemacht habe, wo ich auch dann versucht habe, ja, ist auch so ein Mentoring-Position, entweder im Beirat oder in One-to-One-Situationen, halt den Gründern oder Führungskräften zu helfen und halt auch dann im Idealfall das investierte Geld halt sich vergrößern zu lassen. Und den Geschäftszweck habe ich dann im Herbst 22 erweitert zum Thema BBV. Das steht für Beratung, Beteiligung und Vermittlung. Das heißt, ich berate auch Organisationen, Unternehmen, Vereine in und außerhalb des Sports, vor allen Dingen in Finanz- und Finanzierungsfragen. Ich vermittle auch Themen, Beteiligung, M&A oder auch Finanzierungsthemen. Und daneben habe ich eine Ausbildung zum Wirtschaftsmediator gemacht. Das hatte ich vorher schon vor, aber habe es dann auch sozusagen noch in mein Leistungsportfolio aufgenommen und bin da seit Juni 23 sehr, sehr mit viel Herzblut auch aktiv. Das liegt mir als Person, das liegt sozusagen, Jochen hat das schon die Unterschiedlichkeit der Charaktere angesprochen. Das passt sehr zu mir, dieses Ausgleichende und das Miteinander. Und das macht mir große Freude. Da habe ich auch schon einige Aufträge innerhalb und außerhalb des Sports erfolgreich absolvieren können. Und daneben kann man mich auch als Speaker buchen. Also viele Überschneidungen mit Jochens Tätigkeiten mit dem Twist sozusagen, noch Wirtschaftsmediator zu sein.
Und das machst du aktuell von weiterhin aus Berlin heraus?
Ja, ja, wir haben unsere Homebase ist und bleibt Berlin. Wir fühlen uns auch total wohl. Wir haben nicht vor, die Stadt zu verlassen.
Mhm. Zielkunde da, wenn man das so formulieren kann, sind das die Vereine, Verbände, Sportorganisationen oder sind das die Sponsoren, die möglicherweise deinen Rat und deine Erfahrung dann nochmal
suchen? Also Sponsoren weniger, es sind Investoren, die im Sport zum Beispiel, aber auch Clubs natürlich, die sind Finanzbedarf. Das ist war ja eigentlich sozusagen auch eine meiner Kernkompetenzen. Ich habe halt wirklich viele Finanzquellen erschlossen für Hertha BSC und das von der Überlegung, Konzeption, Realisierung bis zur Nachbetreuung oder Begleitung. Also ich kenne alle Phasen, ich kenne die rechtlichen Implikationen, war 9 Jahre ja im Aufsichtsrat der DFL. Also ich kenne auch die regulatorischen Grenzen und auch die Möglichkeiten, diese auszuschöpfen. Also das sind Schwerpunktthemen dann bei mir. Aber ich berate zum Beispiel auch einen Fonds, der in Gesundheitsthemen investiert, wo ich halt den Finanzteil dann abdecke.
Und so wie dieses Gespräch hier bisher lief, empfehle ich dir vielleicht auch noch einen Podcast, weil das macht ja sehr viel Spaß und was zu erzählen hast du ja auch und mit Sicherheit in deinem Netzwerk auch ganz viele spannende Persönlichkeiten, die...
Also meinst du, hast hier noch Konkurrenz jetzt hier angezüchtet?
Sozusagen? Ja, ich finde ja, das Podcast-Thema fasziniert mich ja eh, also da kann es ja gar nicht zu viele geben, aber wenn es die richtigen sind, dann macht es ja auch Spaß, sich da gegenseitig ein bisschen zu befruchten. Jochen, dich höre ich immer mal wieder in dem einen oder anderen Podcast. Du hast gerade schon angesprochen, dass du auch Mentorprogramme hast. Auch bei dir steht immer mal wieder das Thema Speaking an. Lass uns noch mal kurz hören. Also lohnt es sich für einen Fußball-Bundesligisten, dich nochmal anzurufen, dich nochmal zu akquirieren oder was machst du jetzt gerade?
Klar lohnt sich das.
Vielen Dank, Ingo. Auch 5 Euro für dich gleich. Also jetzt Spaß beiseite. Ich finde, das lohnt sich total. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Also mal der rote Faden, ähnlich wie bei Ingo, ist letztendlich das, was ich über 20 Jahre machen durfte in dieser wunderschönen Branche, dass ich das übertrage. Also meine Fähigkeit, meine Expertise, meine Erfahrung, mein Netzwerk, das übertrage ich in all meinen Tätigkeiten auf andere Branchen, andere Firmen, andere Produkte sozusagen, gebe das weiter, unterstütze dort. Bin Beirat in 2 Unternehmen, habe ein Familienunternehmen, was ich berate, aber aus einer anderen Branche. Bin Keynote-Speaker, mache mehr und so regelmäßig solche Vorträge für Unternehmen, teilweise auch groß, letztens wieder für eine SAP-Tochter bis zu 1000 Leuten. Und da vor allem immer über diese Nummer Hoffenheim, weil du daran relativ viel Recruiting, Sieg und Niederlage, Neid, Missgunst, Vision mit Leben erfüllen und so weiter. Familienunternehmen, Milliardär, von der Pike auf, von der grünen Wiese auf, weil du das ganz gut subsumieren kannst. Und dieses Mentorenprogramm ist für die Menschen, die an der Gabelung ihres beruflichen Lebens stehen. Wir haben ja so drei verschiedene Geschichten. Einer muss gehen, weil das Unternehmen sagt, schade, die Reise ist zu Ende, such dir einen neuen Job. Der eine möchte gehen, braucht keinen neuen Job, aber möchte gern mehr Geld, mehr Verantwortung, andere Stadt, anderes Produkt, andere Branche. Und der dritte, der ist nicht so relevant, der spürt, dass er vielleicht gründen möchte, dass er nur Podcast machen möchte oder der sagt, irgendwas muss sich ändern, anderes Land, andere Kultur. Aber die ersten beiden, ja, da habe ich so eine Handvoll Menschen, drei sind jetzt schon durch mich in eine andere Position, ja, die ich versuche dann das, was ich auch bei mir vielleicht nicht so optimal kann, aber bei anderen, dass ich die sehr gut strukturiere, die Trennungsstory sauber mache, die Redundanzen vermeide, den CV gut mache, den Elevator-Pitch top vorbereite, mein Netzwerk nutze, denen die Tür öffne zu meinem Netzwerk, dass sie mal die ersten 20 anschreiben kann mit einem Gruß von mir, wo sie auch mal sich selber challengen können. Ich kenne viele Headhunter bei den Top 5, dass die mal sagen, pass auf, bin ich auf dem richtigen Weg mit dieser Tonalität, mit der Aussage, mit meiner Botschaft, wenn ich jetzt in eine neue berufliche Herausforderung möchte oder muss. Und das natürlich mit einer Bezahlschranke. Ne? Da habe ich regelmäßig kleine Workshops oder vor allem Videocalls, wo ich mit einer großen Freude diesen Stein im Schuh finde. Und ich glaube, das sprichst du nicht mit deiner Ehefrau, mit deiner Mutter, Vater, Freund oder wie auch immer, Freundin, sondern da, wenn du da so ein bisschen die Hosen runterlässt, das ist ja auch nicht immer so einfach, so ehrlich zu sein. Warum ist jetzt was zu Ende gegangen? Was können wir für die nächsten Gespräche verbessern, optimieren? Und da bin ich eigentlich ganz gut als Sparringspartner unterwegs. Ich kenne die meisten nicht persönlich. Einmal treffe ich sie in der Regel. Aber das hat mir bis jetzt ganz gut geholfen, macht mir viel Freude. Ja, und ansonsten sprachst du die Fußballclubs an. Ja, ich bilde mir natürlich ein, dass ich mit meiner langjährigen Erfahrung einfach da im Bereich Service, Sales, ja, Kommunikation, Kundenorientierung, was in meiner DNA ausgeprägt ist, dass ich da unterstützen kann, dass ich da einfach mehr den Scope erhöhen könnte, mehr Wertschöpfung generieren können, mehr Umsatz. Jetzt ist es auch nicht so einfach, dass die Leute sagen, ja, Jochen, komm hin, stell mir eine Rechnung. Jetzt in Hoffenheim war ich da kommen sofort 10 Leute und sagen, oh, wirst du der neue Geschäftsführer? Oh, ja, löst du mich jetzt ab? Also ich will jetzt nicht das als Ausrede gelten lassen. Also es muss ja auch nicht jeder mit jedem arbeiten, aber da ist schon so ein bisschen noch so ein Momentum, wo Leute vielleicht sagen, wenn der jetzt hier kommt und wirkt hier mit, dann fragt mein Gesellschafter auch, du kriegst ein gutes Gehalt. Warum müssen wir jetzt auch noch einen anderen bezahlen, dass der uns erklärt, wie der Vertrieb erfolgt, wie wir Banden oder Sponsoring machen? Also das ist so gar nicht so einfach, aber es würde mir unheimlich viel Spaß machen und ich kann mir leider auf meine Stirn nicht akquirieren, dass ich sage, ich möchte keinen festangestellten Job haben, ja, sondern ich möchte auf den Hinterhof fahren, eine Rechnung stellen, hart arbeiten, unterstützen, dann fahre ich wieder nach Hause. Also I got the money, you got the show. Aber das ist mir jetzt bei ein, zwei Vereinen gelungen, da gibt's Kollegen, die haben Vertrauen und die können das gut einordnen, aber es gibt doch viele Punkte noch, ähnlich wie du unterwegs bist, glaube ich, wo man sagt, also so wie ich Vertrieb früher gemacht habe, ist es immer noch erfolgreich und das mal zu challengen, einfach mal zu gucken, wie macht ihr das, wie würdest du das machen? Da sage ich ganz ehrlich, als ich Geschäftsführer war, auch in Leverkusen, habe ich immer mal mit Leuten gesprochen, die ich auch bezahlt habe für mal einen Monat, wie würdest du das machen? Ja, hat keiner mitbekommen. Die Kollegen aus Bayern, glaube ich, haben so viele Agenturen im Stillen verpflichtet. Ja, die haben nur halt nie was darüber gepostet, sodass alle glaubten, unser alter, wirklich guter Freund Andi Jung hat alles selber gemacht. Ich würde da mal sagen, so war das nicht. Aber die haben, du weißt, was ich meine. Wie, ne? Und das finde ich ganz spannend. Da würde ich gerne mehr machen. Ja, aber bin ja noch jung.
Das ist so, ich breche mal eine Lanze dafür. Gibt es ja auch denn Menschen, die sich darauf fokussieren, andere Menschen schlau zu machen, andere Menschen die neue Perspektive zu geben, mal aus der eigenen Fokus rauszuziehen am Kragen und dann woanders hinzustellen und dann zu merken, oh ja, guck mal, das geht tatsächlich, weil auch das ist ja der Job eines sportlichen Trainers, auch mal neue Strategien, neue Ideen zu entwickeln auf dem Platz. Und so sehe ich ja meine Rolle auch und du dann ja deine und der Ingo in seinem Bereich jetzt auch seine. Dafür gibt es uns ja.
Aber in der freien Wirtschaft, guck mal, die McKinseys und so weiter. Ich war für Bain, ja, international unterwegs als Experte. Und da wissen die genau, da ist einer, der hat das schon mal gemacht, der weiß, wie man sowas aufbaut. Also warum soll ich das nicht nutzen, den dafür bezahlen? Und dann bauen wir da alle zusammen, zahlen ein in ein erfolgreiches Projekt. Das ist ja in der freien Wirtschaft gang und gäbe. Ja, aber das ist in unserer Branche eben noch nicht so ausgeprägt. Da fehlt vielleicht auch der Mut. Aber auf jeden Fall ist das spannend. Und das würde ich gerne tun.
Da arbeiten wir dran. Ich verfolge da gerne die Philosophie. Lass uns gemeinsam den Kuchen größer machen als das Einzelstück. Ich glaube, da haben wir alle mehr davon. Und dann wächst auch das eigene Stückchen. Das war schön, dass wir einmal das nochmal uns anschauen konnten, dass du auch eine gewisse Offenheit hast, noch den einen oder anderen Fußballclub zu beraten. Aber Ingo, nochmal die Frage zurückgespielt zu dir. Lohnt sich ein Anruf bei dir? Also kann dich ein Club aus der Fußball-Bundesliga oder zweiten Liga nochmal irgendwo mit einer anderen Stadt locken?
Ach, du meintest so einen Anruf. Ich glaube, es ist genauso, wie du Jochen es auch geschrieben hat. Meine Rolle ist eine andere jetzt. Und ich glaube, den Mehrwert, den wir bringen können in kompakter Zeit, das ist das, was ja. Also sie kaufen ja nicht die Manntage ein, wie es so schön heißt, sondern sie kaufen die 30 Jahre Erfahrung ein. Ja,
exakt.
Und auch unsere Netzwerke, wenn es zum Beispiel bei mir um Finanzierung geht, ich weiß halt, wen man dann anrufen muss, wenn man gewisse Themen hat. Und dann gibt es 10 Lösungen. Und ich weiß die 2, 3, die funktionieren. Und ich weiß dann in den 2, 3 auch noch, wen ich anrufen muss oder wen der Club dann kontaktieren muss, damit die vielleicht umgesetzt werden können. Ja, und das ist für einen Club nicht, ich habe das ja auch nicht von heute auf morgen, sondern über 30 Jahre halt aufgebaut und erarbeitet mit allen Höhen und Tiefen. Und deshalb lohnt sich ein Anruf auf jeden Fall, halt nicht mit dem Jobangebot.
Genau. Also wir verlinken eure Kontaktdaten, mindestens mal euer LinkedIn-Profil hier in den Shownotes und vielleicht dann ja auch noch weitere Informationen, Website habe ich gesehen und so weiter. Das werden wir dann alles veröffentlichen. So kann jeder die Möglichkeit haben, mit euch Kontakt aufzunehmen. Wir machen bei uns im Podcast auch immer so einen kleinen Blick nach vorne. Heute wollen wir das einmal anders gestalten als bisher. Und zwar habe ich eine Frage an euch und die ist so ein bisschen, die ist schon ein Stückchen auf die Zukunft ausgerichtet. Und gleichzeitig passt das, glaube ich, jeweils in eure jeweiligen Profile. Und dann guckt mal, ob ihr dazu eine Antwort findet, eine halbwegs kurze Antwort. Wir schauen mal. Also die Frage, die ich stelle, ist, angenommen, du könntest einen Deal machen, der die gesamte Sportwelt verändert. Was wäre das für ein Deal? Was wäre das Ziel dieses Deals? Und welche Bedingungen müsstet ihr dafür aushandeln?
Das ist ja nicht die kleinste Frage, die man stellen kann, ne?
Ja, wir wollen das ein bisschen herausfordernd am Ende dieses Podcasts, nachdem ich euch jetzt 2 Stunden durch die Mangel genommen habe, habe ich jetzt nochmal so eine lapidare Frage an euch. Was könnte die gesamte Sportwelt verändern? Und ihr seid zuständig für diesen Deal.
Also, das ist eine schwierige Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt hier, na, das kann ich nicht bringen. Ingo, ist gar nicht so einfach. Da hat er uns jetzt so ein bisschen wirklich.
Ja, vorher waren wir ja auch auf sicherem Home-Turf unterwegs. Ja, jetzt.
Du könntest jetzt einen Deal machen, der die gesamte Sportwelt ein Stückchen verändert. Und was ist das für ein Deal? Was hat er zum Ziel? Welche Bedingungen handelst du dafür aus?
Ich glaube, es ist wirklich eigentlich eine nicht zu beantwortende Frage, weil der Gewinn des einen ist ja oft der Verlust des anderen. Also die Bedeutung des Sports, glaube ich, in der Welt zu erhöhen, das ist etwas, was ich als Ziel, wenn man jetzt sagt, alle Sportarten müssen gleich bezahlt werden, ich fabuliere jetzt mal, dann wird das erstens den Marktgegebenheiten und auch den Menschen nicht gerecht. Ja, das wäre ein hehres Ziel, aber der Sozialismus hat ja auch woanders schon nicht so wirklich funktioniert.
Also wenn du zum Beispiel alle Erlöse, die bei Olympia generiert werden oder bei der FIFA generiert werden für eine Weltmeisterschaft, dass du die mehr oder weniger abzüglich aller Kosten für wirklich Leute, die da arbeiten, 1:1 wieder verteilst, ja?
Und zwar so, gleich auf alle Sportarten.
Exakt, gleich auf alle, dass kein Gewinnanhäufung da ist, dass du damit quasi, also nicht in der Lage bist, teure Unternehmenszentralen zu bauen oder wie auch immer. Also, dass der Gedanke ist, du gibst das wieder da zurück, wo es auch hingehört und wo es herkommt, um einfach das zu fördern. Ja. Und auch irgendwie paritätisch. Also da sind wir in so Punkten, wo der Ingo vollkommen recht hat. Da fängt man dann an, irgendwie vielleicht doch sich selber am Bein zu stellen, weil auf Dauer das dann doch nicht sozialistisch funktionieren wird und weil die Wertsteigerung nicht entsteht und der Anreiz dann doch nicht entsteht, wenn alles gleich ist. Ja, also das ist eine schwierige Frage. Ich hatte ein Thema zur Suchtprävention, also wenn du gewisse Branchen ausschließt, ja, weil einfach dadurch Suchtpotenziale irgendwie verhindert werden oder die gar nicht mehr existieren, ja, dass du das ausgleichst, aber angenommen ist, wäre Zigarettenwerbung und Alkoholwerbung erlaubt, ja, dann würde ich sagen, wenn es einen Deal gibt, der das komplett verhindert, ja.
Es war ja mal in der Formel 1 lange erlaubt, ne?
Ja, sowas, ja, aber das ist jetzt auch ja nicht mehr, aber weißt du, wenn solche die gesellschaftlichen Schaden anrichten können, weil wenn du davon überzeugt bist, dass Rauchen schädlich ist oder so, das sind aber jetzt, siehst du schon, ich stotter da rum und
fange an. Ich glaube, es gibt nicht diesen einen Deal, sondern also, es muss den Beitrag aller geben, sozusagen das gesellschaftlich und damit auch ja in vom Wertesystem unserer Gesellschaft, dass die finde ich sehr oft im Sport repräsentiert wird, dass diese Werte gelebt und transportiert werden. Das wäre für mich eher ein Appell als ein Deal.
Es ist ja auch eine fiktive Herausforderung und Aufgabenstellung gewesen. Und insofern ist dann ja auch eine Art dieser fiktiven Lösung durchaus gangbare Antwort. Jochen?
Ja, vielleicht nochmal da. Also wenn es wirklich sowas gäbe, dass du beispielsweise Eintrittspreise, Zugang, ja, so erschwinglich nach wie vor machst, dass alle sozialen Gruppen Zugang haben zu Live-Spielen, zu Live-Events, Live-Sportveranstaltungen, dass du nicht sagst, fängt erst bei 120 Euro an fürs günstigste Ticket. Ja, so, das ist auch wieder gleich machen. Aber dass das nicht eine Frage, was ja in der Bundesliga eigentlich gut gelebt wird, ja, im Vergleich zu anderen Ligen, muss man ja sagen, sind wir auf einem super Weg oder haben wir immer ein guten Job gemacht. Aber wenn das nicht ausufert, wenn du nach wie vor sagst, das gibt es auch einfach Gruppen, die sich das niemals leisten können. Ja? Familie mit zwei Kindern, normales Fußballspiel kostet immer 100 Euro mit zwei Getränken. Sowas, dass das nicht ausufert, dass du das vielleicht dann nochmal anders, wie das Deutschland-Ticket. Ich habe jetzt auch keine richtige Erklärung, aber dass das nicht maximiert wird. Ja, also das fände ich schon wichtig, dass du nicht nur für Besserverdienende, für Reiche, für VIPs, sondern dass nach wie vor der Zugang zu Sportveranstaltungen allen möglich ist. Also ich will nicht sagen, dass Fortuna für alle ein super Beispiel ist, aber ganz schlecht finde ich das ja auch nicht. Aber du siehst, da muss man viel nachdenken, das ist so aus dem Bauch raus. Auch das ist wahrscheinlich, gibt es ganz viele Leute, die sagen, oh Gott, das geht ja gar nicht.
Zumindest mag ich das, dass wir mal was angestoßen haben, euch ein bisschen ins Grübeln gebracht haben.
Du hast uns irritiert.
Und insofern, das ist auch ein Punkt, da kann man ja auch mal ein bisschen drüber nachdenken. Und das können ja auch unsere Hörer gern machen und uns dann mal ihre Ideen und Erkenntnisse da teilen. Ihr Lieben, das war jetzt ein doch sehr ausführlicher Ritt. Und jetzt nach diesen 2 Stunden, die wir zusammensitzen, muss ich feststellen, wir machen 2 Folgen draus. Also wir werden das wahrscheinlich einmal splitten. Ich weiß noch nicht genau wie und an welcher Stelle, aber das wird die Kollegin schon hinkriegen. Und daher euch ganz, ganz herzlichen Dank für dieses ausführliche Gespräch, für die Einblicke, die ihr vor allen Dingen auch in euren persönlichen Lebenslauf, in eure bisherigen Tätigkeiten uns gegeben habt, für die Offenheit und für die Bereitschaft, auch außergewöhnliche Fragen so aus dem Bauch heraus zu beantworten. Ich würde vorschlagen, wir begegnen uns einfach noch ein paar Mal. Das finde ich eigentlich ganz großartig. Jochen war schon hier bei uns in Hamburg und das hat mich sehr gefreut. Und Ingo, fühl dich sehr, sehr eingeladen, hier auch mal zu uns zu kommen. Und ansonsten gibt es auch viele, viele andere Veranstaltungen und Events im Sportbusiness, in denen es sich Gelegenheit findet, dass wir uns wiedersehen. Mein Schlusswort oder das Schlusswort hier dieser Podcast-Folge gilt euch. Also ihr beide dürft da nochmal den letzten Gruß aussprechen. Und von meiner Seite aus sei nochmal gesagt, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ganz großartig. Und dann gebe ich einmal nochmal an Jochen und dann an Ingo und dann einmal mit eurem Schlusswort, bitte.
Ja, Stefan, vielen Dank. War toll, hat mir viel Spaß gemacht. Ingo vor allem, dass wir uns wiedergesehen haben. Gefühlt haben wir so viel Zeit verbracht und sind uns eigentlich so nah. Und es ist immer schön, mit alten Weggefährten sich so auszutauschen. Machen wir viel zu selten. Wir müssten mal so einen Stammtisch machen. Insofern, Stefan, hast du auch eine gute Idee gebracht. Ingo hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Und wir sehen uns auf jeden Fall schnell wieder. Das wäre ein schöne Vorstellung. Danke euch. Hat viel Spaß gemacht.
Ja, danke vielen dir. Dank euch beiden. Das kann ich nur 1 zu 1 so widerspiegeln. Hat Spaß gemacht. Es hat die eigenen Erinnerungen natürlich auch nochmal aufzufrischen, wieder zum Teil zu durchleben. Und eure Sichtweisen und den Austausch schätze ich sehr und freue mich, wenn wir uns an dieser oder anderen Stelle wiedersehen.
So machen wir das. Herzlichen Dank. Bis dann. Ciao, ciao aus Hamburg. Ciao. So, und das war dann der zweite Teil unseres Interviews mit Jochen und Ingo. Ich bin immer noch ganz begeistert von den beiden, wie sie da berichtet haben und was möglicherweise auch auf beide Neues zukommt. Werde auf jeden Fall den Kontakt halten, werde berichten und hoffe, dass ich sie ganz bald dann schon mal wieder hier, nochmal wieder hier im Podcast habe. Euch herzlichen Dank fürs Zuhören, ein Teilen, Liken, Kommentieren, Weiterleiten logischerweise. Das hilft uns enorm. Und wenn ihr weitere Informationen haben wollt, hier unten in den Shownotes findet ihr mindestens mal die Kontaktdaten zu beiden. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao aus Hamburg. Der Stefan.